Ja, heute haben wir jemanden bei uns zu Gast im Podcast, über dessen Musik wir häufig in den letzten Jahren schon gesprochen haben. Und ich bin sehr froh, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Samra, im Deutscher Plus Podcast. Wie geht's
Hey,
dir?
grüß dich. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Auch, alles super. Danke
Perfekt.
dir.
So muss sein.
Ja,
Freut
Mann.
mich auf jeden Fall, dass wir heute mal zusammenfinden. Sonst schreiben wir immer über Instagram und ich habe euren Podcast schon auch auf dem Schirm gehabt. Da war das noch nicht so big. Und ja, Mann, ich habe das gefeiert, dass ihr immer so neutral seid und auch nur das rausgibt, was ihr auch mit eigenen Augen seht. Und das finde ich cool. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, heute mit euch zu quatschen. Ihr seid ja eigentlich zwei, aber wir haben ja gerade schon
Genau.
gequatscht. Du bist auf jeden Fall mehr Samra-Fan und das passt dann.
Yes,
Habibi,
genau.
freut mich.
Freut mich auch und danke für deine netten Worte. Ich bin sehr gespannt. Du bist ja gerade im Moment so bei Buchpromo und alles, ne? Du bringst in ein paar Wochen dein Buch raus, da wollen wir später auch ein bisschen quatschen. Aber du bist
Yes.
auch sonst sehr viel unterwegs. Ich habe gesehen, du warst vor ein paar Wochen zu deinem 30. Geburtstag in New York. Alles Gute nachträglich noch an der
Dankeschön,
Stelle.
Dankeschön.
Und hast da ein paar Tage mit deinen Jungs verbracht, oder?
Ja, genau, ich war mit Lukas Piano und Cordy in New York. Für mich war das immer so ein Kindheitstraum, irgendwie mal New York zu sehen, weil ich feiere amerikanische Filme übertrieben, ob es so Ghetto-Filme sind oder ob es dann doch Kevin allein zu Hause und New York ist. So, weil die Filme schaue ich mir halt so jedes Jahr an, immer zu Dezember, dann wenn Weihnachten ist, schaue ich mir die Filme an und ja, das war immer für mich ein Riesentraum, den mir tatsächlich meine Frau in Erfüllung gebracht hat. Sie hat mir zum Geburtstag die New York-Reise geschenkt. Und dann habe ich eine Gruppe aufgemacht mit ein paar Jungs und dann war Lukas und Cordy voll am Start und haben gesagt, ey, komm, wir fliegen nach New York. Und für mich war das, also ich war schon an mehreren Orten auf der Welt, aber New York war nochmal ganz anderer Film. War sehr, sehr nice.
Okay, ich war leider noch nie da. Erstmal auch voll das schöne Geburtstagsgeschenk. Und ich war noch nie da, aber ich habe immer gehört, dass es wirklich so ist, wie man es halt aus Serien und Filmen kennt.
Ey, übertrieben. Also, das ist so ein, also ich würde sagen, das ist so ein Filmspot, weil wenn du da schon so aus dem Flughafen rauskommst, dann fährst du auf die Autobahn und in 5 Minuten siehst du so die Skyline und siehst, das hat schon Filmpotenzial und alles, was wir dann halt über die Jahre oder was ich über die Jahre in so Filme gesammelt habe, so und ich habe ein extrem so ein fotografisches Gedächtnis. Das findest du da einfach wieder. Dann war ich so an dem Ort, wo Biggie gelebt hat, wo Pop Smoke gelebt hat, wo DMX gelebt hat. In dem Studio war ich auch, wo Tupac
Krass.
das erste Mal angeschossen wurde im Fahrstuhl. Da habe ich tatsächlich auch einen Song aufgenommen. Und das war so für mich so, Alter, das ist eine ganz andere Welt. Und für die Leute dort ist das schon so normal, ist so wie für mich Berlin. Und dann kommt jemand aus Bayern, aus tiefsten Bayern nach Berlin und sagt so, boah, wie krass ist das denn? Und ich denke mir so, okay, das habe ich jetzt 30 Jahre in meinem Leben hier alles schon gesehen und ich habe hier mein Leben verbracht. Also es wird schon zur Normalität. Und für die ist es dann halt auch Standard gewesen. Aber für mich und meine Jungs war das auf jeden Fall ein krasses Erlebnis.
Glaube ich. Sehr spannend. Okay, bin ich ja gespannt, welche New York-Line oder wie der Song aus New York sich dann anhören wird und.
Ja, Mann, ich habe da auch eine Hörprobe hochgeladen. Der Song heißt Herz aus Granit. Und da rappe ich zum Beispiel All Eyes on Me. Also die Zeile hat mich dann irgendwie da gecatcht in New York. Und das war schon sehr, sehr interessant. Es war sehr, sehr nice und das Essen war auch cool und die Leute waren auch übelst nett. Und was ich da auf jeden Fall empfehlen kann, wenn du mal in New York sein solltest, musst du Los Tacos Numero Uno essen. Das sind die leckersten Tacos in ganz Amerika, würde ich sagen. Ja.
Geil,
Ich war jetzt noch
okay.
nicht an anderen Orten, aber ich nehm mir das einfach mal raus, weil die haben
Ja.
mies, mies, mies geschmeckt. Und so Burger und so sind sowieso Endlevel da.
Perfekt. Ey, dann weiß ja jeder Bescheid. Ich werde da hingehen, wenn ich irgendwann mal da bin und auch alle Zuhörer, die irgendwie
Nice.
demnächst da mal hinfliegen.
Geil, Mann.
Sehr gut.
Werbung.
Yes, heute starten wir mal rein mit einem Aktienquiz. Wenn man heute die letzten 12 Monate anschaut, Sherwin, will ich von dir wissen, welche dieser drei Aktien hat das stärkste Wachstum gemacht? Amazon, Apple oder Meta?
Boah, man sollte meinen, eigentlich recht leichte Frage, weil es so bekannte Aktien sind. Das ist echt schwer zu sagen. Ich gehe jetzt mal auf Meta wegen diesem ganzen Llama-AI-Kram irgendwie, aber boah, bin mir gar nicht sicher.
Und es ist der richtige Guess, vor allem weil Meta
Geil.
jetzt so stark zugelegt hat am Anfang des Jahres, also 52% Wachstum in den letzten 12 Monaten von heute an. Apple bei 39, Amazon bei 37. Und wenn ihr euch auch für das Thema Aktien und ETFs interessiert, dann schaut mal bei N26 vorbei, denn dort ist der Handel mit Aktien und ETFs seit neuestem gebührenfrei. Also ihr könnt über 3000 Aktien und ETFs gratis traden und ihr könnt schon ab 1 Euro anfangen mit investieren.
Krass. Das ist echt heftig. Und was ja auch bei N26 nice ist, ist, dass man einfach alles in einer App hat. Also du siehst zum Beispiel deinen Kontostand, dein Sparen für den nächsten Urlaub und kannst jetzt auch noch damit traden. Das ist echt cool, dass man dann alles so übersichtlich hat. Also wenn euch das überzeugt hat, dann checkt gerne mal den Link in unseren Shownotes ab. Da kommt ihr auf die Deutsche Plus X N26 Landingpage und darüber könnt ihr euch direkt anmelden. Geht auch super schnell. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Let's go!
Werbung Ende.
Ich habe auch gesehen, du warst als Special Guest beim Mero-Konzert letzte Woche.
Ah ja,
Woche,
stimmt,
ne?
Stimmt.
In Berlin. Ja. Wie war das? Wart ihr das erste Mal zusammen auf der Bühne?
Wir waren das erste Mal zusammen auf der Bühne. Mero hatte mich eingeladen. Wir haben ja damals einen Song gebracht und hat so gesagt, ey, yo Sam, ich bin in Berlin, magst du vorbeikommen? Und ich habe zu Mero ein sehr gutes Verhältnis. Also auch nicht so Rap-Rap-Verhältnis, sondern man schreibt jetzt auch nicht jeden Tag, aber wenn man sich schreibt, dann ist man so füreinander am Start, was so Musik angeht. Und ansonsten ist er auch ein cooler Junge. Und dann war ich da auf der Bühne, war mir so ein bisschen unstimmig, weil ich mir so dachte, okay, Mero-Fans, okay, das ist schon so meine Stadt, aber Mero-Fans sind nochmal ein bisschen anders. Da bin ich da auf die Bühne gejumpt und er hat einfach Spaß gemacht. Wir haben einen Song gespielt und der kam übertrieben cool rüber. Und ja, Mann, war nice. Ich find's auf jeden Fall cool, dass du mich extrem auf dem Schirm hast. Dass du irgendwie alles mitverfolgst, was ich so poste und so. Das finde ich schon cool. Also da gibt's auch andere Leute, die mit mir arbeiten, die wissen gar nichts.
Ja.
Also die wissen schon so, dass die die groben Sachen, aber die verfolgen jetzt nicht so mein Leben so extrem.
Ja, ja. Ja, der Grund, warum ich das mitbekommen habe, war tatsächlich, hat neulich so den Casey Rebel Cuppy Stream nebenbei laufen, weil weißt du, wir müssen ja immer irgendwie top aktuell sein.
Voll.
Schauen, was wird da gerade gesagt, dann die schnellsten sein mit den News und so. Und da hattest du angerufen und hattest das da, glaube ich, erwähnt, dass du halt zu Mero aufs Konzert gehst. Und da ist mir eine Geschichte, die haben eine Geschichte erzählt, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, und zwar die Background-Geschichte zu Tilly Dean. Ich weiß auch gar nicht, wie öffentlich das wirklich ist. Das Tilly Dean ist ja quasi euer größter Hit. Ich glaube, zweitmeisten Streams auf Spotify von dir, ne? Mit Cuppy zusammen. Und Casey war da eigentlich auch mit drauf auf der Ursprungsversion.
Ja, wir haben uns damals, waren wir auf der Berlin Lebt 1 Tour von Cuppy. Damals habe ich noch Cuppy tatsächlich gebackt und habe da auch Vorgruppe gespielt gehabt. Und da kam der liebe Vincent Stein alias Bizar nach Stuttgart und war im Backstage. Und ich war der Erste, der schon so wach war, weil ich konnte halt nie so im Turbo schlafen und so. Und bin dann ins Backstage und der hat mir den Tilly Dean Beat vorgespielt. Und dann haben wir direkt aufgenommen. Ich war auch zur damaligen Zeit noch sehr betrunken da in der Aufnahme. Wir haben aber auch die Aufnahme so gelassen, wie sie ist. Und da war zufällig, weil er aus Stuttgart kommt, Casey im Studio. Und da habe ich zu Casey gesagt, rap doch auch mal ein Part. Ich wusste erstens nicht, dass der Song so durch die Decke geht. Und Berlin lebt 2 war auch nicht so geplant. Weißt du, also es war einfach nur ein Song. Und da war Casey auch am Start, hat dann irgendwann sein Part abgegeben. Ich weiß nicht, ob er auch da aufgenommen hat. Und dann kam es ja irgendwann zum Entschluss, dass wir doch das Album machen. Cuppy und Samra, Berlin lebt 2. Und dann hat Cuppy da ein paar drauf gerappt und dann war so für uns, okay, das wird die erste Single, aber Casey ist auch drauf und das wurde mir dann auch so ein bisschen unangenehm, weißt du, ich bin so ein Typ, der sehr ungerne Sachen absagt oder Sachen, die er dann getan hat, nochmal rückgängig macht. Dann hat Cuppy zu mir gesagt, Bruder, ruf Casey an, sag ihm, dass es nicht klappt. Da habe ich Casey angerufen gehabt und hat mir gesagt, ey Casey, bei allem Respekt, ich feiere dein Part übertrieben und ich feiere ihn auch als Mensch. Casey ist ein sehr cooler Typ, aber wir machen den Song zu zweit. Und da war er auch im ersten Moment abgefuckt und dann habe ich auch von ihm lange nichts mehr gehört gehabt. Ja, und dann haben wir uns irgendwann auch wieder getroffen und das war dann auch, also da ist auch krass über die Sache gewachsen. Manchmal passieren dann halt solche Sachen, aber ich glaube, wäre der Song nicht so ein Riesenhit geworden, dann würde man auch nicht drüber reden. Aber tatsächlich ist das so ein Meilenstein im Deutschrap-Business und oder überhaupt in der Deutschrap-Musik. Der Song hat auf jeden Fall Geschichte und History.
Ja.
Und deswegen haben die das nochmal neu aufgewühlt, fand ich aber sehr, sehr sympathisch.
Ja, ja, ich meine, jetzt ist ja mittlerweile alles cool und man kann drüber lachen.
Ja, voll, voll. Aber damals, zur damaligen Zeit war so für mich, okay, ich muss jetzt Casey anrufen, ich muss ihn absagen und so. Und das war dann halt nicht so einfach.
Ja, klar, kann man nachvollziehen. Okay, wir sprechen später auch nochmal ein bisschen, Kapi, weil wir sowieso ein bisschen in deine Geschichte eintauchen, die du ja auch in deinem neuen Buch behandelst.
Genau.
Das kommt jetzt am 23. Februar raus.
Am 25. Februar. 25. Sorry. 25. Februar 1995 Lichterfelde. 1995 bin ich geboren. Lichterfelde ist der Ort, wo ich groß geworden bin. Und ein sehr interessantes, emotionales und ein sehr persönliches Buch über mich und mein Leben. Also ich lasse da echt die Hosen runter. Und ja, das Buch zeigt jede Facette, also von Geburt an bis heute, was mir so im Leben passiert ist, was ich im Leben so falsch gemacht habe und mit welchen Menschen ich Bekanntschaften hatte, beziehungsweise auch gearbeitet habe. Es geht um meine Frau, meine Familie, es geht um meinen Drogenentzug, es geht auch darum, wie ich damals angefangen habe, Drogen zu konsumieren und, Vergewaltigungsvorwurf etc. pp. Also es geht eigentlich um all das, was Samra all die Jahre erlebt hat.
Ja, das hat man auch gelesen, als man sich so die Kapitel durchlesen konnte, ne? Dass das einfach wirklich autobiografisch quasi auch geschrieben ist. Wann ist denn die Idee zum Buch entstanden?
Ich hatte immer schon eine Idee, ein Buch zu schreiben. Also es war schon so 2020, weil ich habe so gemerkt, mein Leben ist ein bisschen anders als bei anderen. So bei mir passiert viel zu viel. Und ich habe auch irgendwann so aus der Vogelperspektive gemerkt, so, also muss ich vorstellen, so über mir waren, hatte ich so die Augen immer auf mich und habe so gemerkt, so, ey, irgendwie musst du dein Leben entweder verfilmen oder du musst eine Biografie, also neben der Musik noch über dein Leben schreiben. Und für mich war immer wichtig, dass die Leute oder meine Fans mich verstehen, weil ich kann halt einen Song machen, aber ein Song geht nur 2-3 Minuten und ich kann da auch ein paar Sachen ausdrücken. Aber in Buchstaben und in Worten und vor allem in Schrift ist es nochmal ganz anders. Also man hat, glaube ich, einen ganz anderen persönlichen Aspekt, wenn man dann über mich liest. Und die Idee war schon so 2020 im Raum. Dann habe ich irgendwann letztes Jahr zu Toni gesagt, Toni, mein Manager, ey Toni, ich will ein Buch schreiben. Und dann hat er auch gesagt, ey, ist langsam Zeit. Ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Toni ist so der Typ, der immer den perfekten Zeitpunkt irgendwie versucht zu riechen, sage ich mal. Also den perfekten Riecher irgendwie in den perfekten Zeitpunkt zu treffen, sage ich mal so. Und ja, Mann, dann habe ich irgendwie 8 Monate mit Can, schöne Grüße an Can, Can aus Frankfurt, das Buch geschrieben. Und ja, es wurde sehr emotional, sehr persönlich und habe auch irgendwie dann auch angefangen, Sachen nochmal neu zu verarbeiten. Weißt du, es ist halt ein bisschen anders, wenn du so durch die Gegend fährst oder wenn du zu Hause mit deiner Frau sitzt und über Sachen sprichst. Wenn es dann nochmal so als Geschichte erzählt wird und du das dann nochmal liest, ist es dann nochmal anders und ja.
Ja.
Das war schon, ein Buch schreiben ist auf jeden Fall was anderes als Album machen.
Ja, ja, klar, man muss sich nochmal voll mit seiner Geschichte von vorne bis hinten auseinandersetzen.
Genau,
und reflektiert wahrscheinlich auch wirklich ganz anders, wenn die Sachen dann auch nochmal ein bisschen länger her sind einfach.
Voll, voll. Und vor allem, man geht viel tiefgründiger an so Sachen ran, weißt du? Also es ist nicht so, dass du wie bei Mucke machen, dann erzählst du so, laufe immer noch durch Lichterfelde Süd im selben Viertel rum, Journalisten vor mein Haus, ich glaube, ich stehe im Mittelpunkt. So, wo du so merkst, okay, du, da ist dir mal was passiert und alle Leute gucken auf dich, sondern dann sagst du im Buch halt, die letzten Jahre fiel mir schwer, weil irgendwie ganz Deutschland auf mich geschaut hat und ich mir fast das Genick gebrochen habe mit einem Shitstorm, mit Drogenexzessen etc. Und das liest sich dann halt anders, als wenn du kurz mal eine Line rappst. Ich habe jetzt nur jetzt irgendwas mal kurz hier rausgenommen. Aber es ist halt nochmal viel tiefgründiger und vor allem, es ist auch emotionaler, weil wenn du dann liest, was du da geschrieben hast im Buch oder was wir geschrieben haben im Buch, dann spiegelt dich das nochmal zu 100% wieder. Die Musik natürlich auch, aber die Musik ist nochmal ein bisschen anders. Deswegen würde ich mir wünschen, wenn die Leute das hier hören und wenn sie das Buch lesen, mal mir einfach eine DM schreiben und sagen, ey Samra, das hat sich vom Song unterschieden. So, ich habe auch Songs wie 1995, die auch sehr emotional und persönlich sind, die auch super erfolgreich sind und die mich auch im Herzen treffen. Aber mich würde mal interessieren, was ein Fan davon oder wie ein Fan mich sieht, nachdem er meine Biografie gelesen hat.
Ich bin schon sehr gespannt auf jeden Fall auf das Buch. Du hast jetzt auch vor 2-3 Tagen hattest du in deine Instagram-Story den Prolog von dem Buch gepostet.
Gestern,
ne?
Gestern oder vorgestern.
War das. Okay, ja. Also vielleicht
hast du gelesen?
Ja, ich habe es durchgelesen.
Nice.
Das ist krass. An der Stelle vielleicht auch mal für alle, die zuhören, so Triggerwarnung.
Ja, bitte. Sorry.
Suizid, Selbstmordversuch.
Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe davor nicht Triggerwarnung geschrieben und mich haben tatsächlich
Ah, okay.
Ein paar Nachrichten erreicht, wo Leute geschrieben haben, ey, schreib doch mal Triggerwarnung. Und ich bin auch neu, also was heißt neu, ich kenne mich noch nicht so aus. Und wenn ich über meine Geschichte erzähle, habe ich sowieso immer das Gefühl, dass niemand anderes das vielleicht auch so erlebt hat. Mhm. Und deswegen entschuldige ich mich hier. Triggerwarnung auf jeden Fall. Also ja. Das.
Ich fand's mega krass. Also halt ultrasensibles Thema sowieso. Und ja. Ich habe das durchgelesen und heftig. Ist es das erste Mal, dass du darüber gesprochen hast, geschrieben hast in der Öffentlichkeit? Ich weiß, dass du eine Line auf Geständnis hattest, aber genau. Hast du das schon mal so behandelt öffentlich?
Nein, ich habe das noch nie so, also so explizit erklärt und so, vor allem so, wie soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich zum 10. Mal so gesagt. Ich habe das noch nie so tiefgründig erklärt, sage ich mal. Also ich habe mal gesagt, dass ich Probleme hatte und in der Psychose war und Therapie gemacht habe, aber dass ich mir das Leben nehmen wollte und dass noch ganz andere Sachen da passiert sind, das habe ich nicht gesagt. Nein, das kann man im Buch lesen, ja.
Ja, okay. Also
auch wenn wir gerade darüber reden, ist so für mich, ich würde nicht sagen, dass ich so Panik da kriege oder, aber mich zieht das schon dann immer, also was heißt runter, ich werde ein bisschen sensibler, wenn ich von einer fremden Person höre, Selbstmord, Suizid und so gefährdet, das ist dann so für mich so, ey Junge, was hast du da gemacht? Weißt du, wenn ich mir das so selber sage, okay, ich wollte mir das Leben nehmen, trifft es mich auch, aber wenn ich das nochmal von einer fremden Person höre, ist auch nochmal so.
Boah. Ja. So. Kann ich verstehen. Nee, deswegen respektiere ich auch voll. Ich kann mich auch dran erinnern, wir hatten in den Song Geständnis im Podcast reingehört und dann machen wir immer so ein paar Promo-Stories und wir hatten eben auch so eine Promo-Story mit Samra über seinen Selbstmordversuch und ich kann mich noch dran erinnern, du hast darauf geantwortet, ey, das hört sich für dich so krass an, wenn du das nochmal so liest, so, also auch so.
Habe ich euch das gesagt?
Das hast du uns darauf geschrieben.
Das war für mich halt fremd, weißt du? Also wenn man selbst betroffen ist und wenn man auch die Person selber ist, dann ist es so okay. Und man hat jetzt auch einen Song darüber gerappt, der auch mega, mega stark war und der mich auch beim Aufnehmen so ein bisschen getriggert hatte, weißt du? Es war doch nicht so einfach, wie ich dachte, weil sonst, jetzt habe ich gerade hier einen Part aufgenommen für einen NG-Song. Und den habe ich so in 10 Minuten fertig gemacht und aufgenommen. Aber bei Geständnis war so, boah, da musste ich auch mal raus aus der Booth und ich weiß nicht, so mal kurz wieder nachdenken und mich ein bisschen so erden, weil ich so gemerkt habe, okay, es ist immer anders, also wenn ich jetzt alleine bin und mir sage, ey, du hast in der Vergangenheit das und das gemacht, dann habe ich das verstanden und dann bin ich das auch selbst, aber wenn ich dann vor Leuten das nochmal rappe oder jetzt mit dir hier das bespreche, dann ist es doch nicht so einfach.
Ja, klar, kann ich nachvollziehen. Aber du hast auch
Ich krieg das hin, sorry.
Ja. Aber du hast auch sehr schön beschrieben, das war dann auch nämlich so das Ende vom Prolog, ne, dass du halt gesagt hast, ey, das war für dich so überwältigend, als du aus dem Krankenhaus rausgekommen bist, du warst mit deiner Mutter, was dir schon mal ein gutes Gefühl gegeben hast. Und dann war deine ganze Family einfach da und deine ganzen Freunde und Bekannte und alle waren für dich da. Und ich nehme an, das hat dir auch viel Kraft gegeben, danach weiterzumachen.
Ja. Ich habe mich aber in Grund und Boden geschämt, sagt man doch, oder so?
Ja.
Ich habe mich sehr geschämt und es war, also ich habe es auch erst im Nachhinein realisiert. So, ich habe mich natürlich, also wie man freut sich ja nicht, wenn man sich ein paar Stunden vorher das Leben nehmen wollte. Es war so ein anderes Gefühl. Also es war so ein Gefühl von so Sicherheit, weißt du? Also dann waren da so Jungs, die mir auch am Herzen liegen. Meine Familie war da. Und das war dann so für mich, ich habe mich ein bisschen sicherer gefühlt, aber als sie dann auch alle weg waren und ich dann bei meiner Mama zu Hause war und im Zimmer war, da wollte ich mir, das klingt jetzt auch so ein bisschen, also inflationär, wenn ich so damit umgehe, aber ich wollte mir dann so nochmal irgendwie so das, also am liebsten wäre ich, also ich habe mir so gesagt, wäre ich mal lieber gestorben, so, weil ich mich so sehr geschämt habe, weißt du, also manchmal schämt man sich so krass und es ist nicht irgendwie, du sitzt da im Meeting und dein Kaffeebecher fällt um oder du lässt mal aus Versehen einen fahren oder so, es klingt jetzt kurz mal lustig so, aber das war nochmal ganz anders und ich habe mich dann auch Wochen und Monate lang über mein Verhalten geschämt und über die Situation, bis ich irgendwie mit meiner Psychologin geredet habe, dann in Therapie auf Mallorca und sie mir so gesagt hat, du brauchst dich nicht schämen, das ist dein Leben und hör auf, dich zu schämen. So. Und dann habe ich so angefangen, so langsam so zu begreifen, okay, da ist mir was im Leben passiert, was vielleicht nicht jedem passiert und was auch hoffentlich niemandem passieren soll und auch nicht wird und so. Aber ich musste lernen, mich damit anzufreunden, sage ich mal, weißt du? Du darfst die Angst nicht zu deinem Gegner machen, sondern du musst dich auch mit deiner beschämenden Aktion, die du da oder die ich da hatte oder die Angst, die ich danach auch hatte, weil ich dachte, niemand liebt mich mehr und warum musste meine Frau mich so sehen und warum, weißt du, ich meine? Mhm. Ich habe mich davon so gelöst, mich zu schämen, sondern habe so angefangen, mich doch, egal wie schwer es auch klingt oder besser gesagt, wie leicht es auch klingt, habe ich mich angefangen, mit der Situation anzufreunden. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Um das irgendwie auch so zu meinem Kumpel zu machen, weil es mir passiert. Ich kann es eh nicht mehr rückgängig machen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Manche Sachen kann man einfach nicht mehr rückgängig machen. Und da würde ich auch jedem empfehlen, der in so einer Situation war oder ist oder ich hoffe nicht sein sollte. Aber es gibt auch andere Sachen, wofür man sich vielleicht schämt, sich einfach mit der Lage anzufreunden.
Ja, ja. Und auch drüber zu sprechen. Also ich finde es gut.
Ganz wichtig.
Gerade erwähnt hast, dass du dir auch eben dann psychologische Hilfe gesucht hast, weil ich glaube, das ist ganz wichtig in solchen Situationen, sich jemanden zu suchen, der vielleicht auch eben nicht aus dem engeren Bekanntenkreis ist, sondern, oder Freundeskreis, sage ich jetzt mal, Bekanntenkreis,
voll,
sondern
voll,
wirklich so eine externe Person, wo man eben auch nicht Angst vor einem Urteil oder Angst haben muss, seine Gedanken voll auszusprechen.
Ey, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich war in der Vergangenheit sowieso immer so ein Typ, der so meinte, was für Psychologen und so. Ich therapiere die Psychologen, so, weißt du? Ich habe da voll viel in meinem Leben gesehen und ja, dieselbe Leier auch über Jahren, die ich dann hatte, obwohl ich hätte mir schon in meiner Jugend psychologische Hilfe suchen müssen, weil ich bin ja wohl nicht ganz, ganz normal so. Und dann, als ich das erste Mal in Kontakt kam, das war dann eine Psychologin, weil die haben mich gefragt, möchtest du einen Typen oder möchtest du mit einer Frau reden? Und ich habe gesagt, ich möchte mit einer Frau reden. So, irgendwie habe ich mich da doch wohler gefühlt. Und dann war so für mich, ach krass, die ist nicht mit mir verwandt, die ist nicht mit mir befreundet, die würde mir auch niemals, also die würde mich nicht verurteilen für irgendwas, sprech doch einfach mal. Und dann habe ich beim ersten Gespräch, dachte ich, bin so ein krasser Typ und habe mir so erzählt, ja, ich mache Musik und mir geht scheiße und ich habe ein Drogenproblem und ich hatte einen Selbstmordversuch und sowas. Und da habe ich so gemerkt, ey, das tut mir voll gut, das mal auszusprechen so und mit einer Person darüber zu reden. Irgendwie war so ein Stein vor meinem Herzen. Dann hat sie mit mir auch geredet und hat mir gesagt, so woran das liegen könnte oder wie ich irgendwie über Sachen stehen kann, die ich mir selber angetan habe und so. Und das war mir eine sehr, sehr große Hilfe. Deswegen würde ich jedem raten, ich weiß, klingt erstmal sehr so, ja, Psychologen und als wenn die mich verstehen. Aber ey, die müssen dich ja nicht zu 100% verstehen. Es reicht ja, wenn jemand ein offenes Ohr hat und dir erstmal zuhört.
Ja.
Und ich meine jemanden, der nicht aus deinem engsten Kreis kommt. Weil man kann sich halt auch schwer dann öffnen so.
Richtig,
also,
so.
Also ich öffne mich schon so, aber nicht so explizit und so genau wie dann, wenn ich mit einem Psychologen rede.
Ja, voll wichtig, was du sagst, voll wichtig. Und ich glaube, das ist auch richtig interessant für Leute, die zuhören, die vielleicht auch mal ähnliche Gedanken dahingehend hatten, ah, was soll ich beim Psychologen oder so, dass man das vielleicht nochmal, ne,
genau,
dass man überlegt oder offener dafür wird. Vielleicht kann das wirklich in einer schwierigen Situation mal helfen.
Ja.
Und ich meine, du hast ja auch eine besondere Situation dahingehend, bei dir kam ja der Erfolg auch sehr plötzlich alles, ne? Also
ja. Es
ging schon in sehr kurzer Zeit sehr, sehr steil nach oben, was ja auch nochmal viel mit der Psyche einfach macht.
100% und das hinterfragt auch niemand, weißt du? Die Leute zeigen immer mit dem Finger auf mich, sagen, ja, der hat so, der ist so. Aber ey, von heute auf morgen ein Riesenstar zu werden, viel Geld zu haben, viel Ruhm, viel Drogen, viel Frauen, so, das hat mir ja fast so das Genick gebrochen und
ja.
Ich würde nicht sagen, also, ey, wer wäre mit der Situation anders umgegangen, weißt du? Ich komme aus Berlin. Von heute auf morgen hatte ich auf einmal ganz viele Nummer 1 Hits, ohne Ende Geld, so, also eine Menge, wirklich eine Menge Geld, wofür man sehr dankbar sein muss, um das in der heutigen Zeit verdienen zu dürfen. Und dann kamen die Drogen mit ins Spiel, Frauen, und irgendwann verliert man sich auch, weißt du, man ist irgendwie unter der Woche betrunken, man ist nach der Woche betrunken, man verbrennt irgendwie eine G-Klasse für 250.000 Euro, weil man irgendwie seit Wochen im Kokainrausch ist. Und dann passieren Sachen, Alter, die nicht so einfach sind. Aber ich sage immer, also um das kurz zu fassen, wäre mir das alles nicht passiert und wäre ich diesen Weg nicht gegangen, dann wäre ich auch vielleicht heute nicht der, der ich bin, so. Und Gott sei Dank, toi, 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 habe ich die Kurve bekommen. Ich kenne ganz viele Leute, die nicht den Absprung schaffen. Und ich bin sehr dankbar, sehr, 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 sehr dankbar, heute Papa sein zu dürfen, eine Ehefrau zu haben und vor allem Werte zu vermitteln, auch wenn ich immer noch Samra, der roughe Samra bin und mein Album Straße wird, bin ich immer noch, habe ich immer noch die Kurve bekommen, weißt du?
Ja, ja.
So, ich habe Gott sei Dank die Kurve bekommen und ich hoffe, dass ich nie wieder dahin zurückgehe, wo ich mal war. So, aber was denkst du, was es mit Menschen macht, so zu schnell Erfolg, zu viel Geld, ist doch normal, also
klar, das
liegt in der Natur des Menschen, weißt du, wie ich meine?
Safe, auf jeden Fall.
Außer du bist irgendein Typ, der 24 Stunden zu Hause bei seinen Eltern sitzt und tradet und Millionen macht, da ist vielleicht anders, aber ich komme halt aus der Rap-Szene, weißt du?
Ja, ja, ja. Und das ist ja auch, also das machen ja auch die Menschen um einen herum. Wenn man nur zu Hause in den eigenen vier Wänden ist, dann kann einem nicht ganz so viel passieren, als wenn man die ganze Zeit draußen unterwegs ist, im Sinne von voll. Plötzlich Kreise verändern sich, man erlebt Sachen, plötzlich Fans sprechen einen draußen voll. Auf der Straße an und so.
Ja, voll. Ohne Ende Freunde auf einmal.
Ja.
Vor allem, jetzt wird mir Dunja vielleicht ein bisschen böse, aber ohne Ende Frauen auch und so, weißt du, wie ich meine? Ja. Also das macht ja was und davor warst du halt ein Typ, der, keine Ahnung, 10er Tütchen Gras verkauft hat, ab und zu mal auf der Baustelle gearbeitet hat und dann bist du ein Typ, der irgendwie nur noch in Studios abhängt, dessen Konto explodiert, der immer 40, 50.000 Euro Bargeld in seiner Gucci-Bag hat. Weißt du, wie ich meine? Also das sind auch Welten, über die wir sprechen und ich kam halt damit doch nicht klar, so.
Ja.
Weißt du, und irgendwann kam dann auch die schlimmste Droge so mit ins Spiel. Koks, für mich einfach ein absoluter Albtraum, diese Droge. Und die Droge hat mir natürlich dann zum Ende die Beine unter dem, den Boden unter den Beinen weggezogen, so, weißt du? Aber ich bin stolz darauf, heute hier sitzen zu können, um mich mit dir zu unterhalten, vor allem clean zu sein. So, ihr habt doch mitbekommen, dass ich gerne schwimmen gehe.
Ja, so. Ja, hast du gehört im Podcast?
Ja, natürlich. Ich liebe euren Podcast. Ich schwöre dir, ich liebe euren Podcast, weil ihr habt halt die Sachen immer so, ihr seid immer schneller als alle anderen. Und ich feiere das, dass so Leute wie ihr dann sagen, ey, Samra geht schwimmen, warum geht Samra schwimmen und so. Und da zahlt sich auch für mich so mein Sport aus. So. Wenn die Leute wissen, ich gehe schwimmen, ist so für mich, ah, okay, das hat es auch bis dahin geschafft. Und da freue ich mich natürlich drüber.
Ja, ja. Sehr nice, sehr nice. Jetzt habe ich fast ein bisschen vergessen, weil ich als nächstes fragen wollte. Ich hatte gerade irgendeinen Punkt. Ah, genau. Würdest du sagen, weil du gerade angesprochen hast, Kokain, schlimmste Droge für dich, würdest du sagen, ist schlimmer als Teledin für dich?
Ja, weil das dein Bewusstsein ändert. Und am Anfang war das schon, also ich muss auch ehrlich zugeben, am Anfang war ich so, das war so mein Benzin. Mhm. Weil ich muss halt irgendwie zwei Songs die Woche abgeben bei Universal und Releases und da musste ich dahin und irgendwann war das so mein Wachmacher. Es klingt so, klingt auch so sehr, als wäre es nichts gewesen, aber ich habe irgendwie nur noch unter dieser Droge funktioniert, aber sie hat halt mein Bewusstsein komplett verändert und hat mich paranoid gemacht. Ich habe irgendwie Angst vor Menschen gehabt, weil ich dachte, jeder will mir was Böses und bei Teledin, bitte nicht diese Drogen nehmen, ne? Weil das verführt irgendwie, wenn man darüber redet, das soll's nicht. Aber bei Teledin ist halt nur so, das geht nur auf deinen Körper, das geht nicht auf deine Psyche. Du bist halt immer doch derselbe, du bist halt nur voll am Start so.
Ja.
Weißt
ja.
du, nichts tut dir mehr weh, du hast keine Knochenschmerzen, du bist die ganze Zeit am Start und bist, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und Koks halt das komplette Gegenteil. Koks macht alles kaputt. Koks zerstört Familien, Freundschaften, Geschäfte, vor allem dich selber, weißt du? Scheiß mir jetzt auf alles andere, was ich gesagt habe. Dich selber macht diese Droge komplett kaputt. Und ich wünsche mir, dass jeder, der das hört und vielleicht auch diese Droge nimmt, ey, bitte hört damit auf. Weil auch du kannst ja auch damit dein Leben nehmen, weißt du, ich meine? So. Und bei mir war das dann irgendwann so. Ich wollte nicht mehr leben, so. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Und das ist scheiße, weil man muss auch dankbar dafür sein, dass man überhaupt leben darf. Und ich bin ein gesunder Typ. Ich bin talentiert. Ich bin auch eigentlich ein cooler Typ so und die Droge hat mich einfach uncool gemacht, muss man auch ehrlich sagen. So, da habe ich schon noch darüber gerappt, ich fahre den Wagen in die Leitplanke und halt immer dieselbe Leier und ich habe gemerkt, was ist mit mir los, Alter. Und ich veröffentliche auch noch die Songs und ich fahre halt immer so, auf Drogen, ey, ich mach das, was ich möchte. Was meine Eier wollen, wird gemacht. So, und da gab es halt auch ein, zwei Freunde vielleicht oder einen Freund, der gesagt hat, ey, Samra, Bruder, so geht's nicht mehr weiter. So. Und das war dann halt auch immer so, was so, ich mach, was ich will und so. Weißt du, wie ich meine? Also ich hatte schon so dieses, ich bin der krasseste Komplex und so. Und das ist schade einfach. Schade, dass ich den Weg gehen musste. Aber ey, nichtsdestotrotz, ohne den Weg könnte ich heute nicht hier sitzen und darüber reden und könnte mein Leben nicht so umwandeln, so wie es jetzt ist, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Nee, hast du auch schon gesagt. So, also ich meine, es ist auch schön zu sehen, einfach diesen Switch von diesem, ey, man nimmt Drogen zu diesem, ey, ich bin komplett clean und man hört es ja auch in deiner Musik. Also das war ja dann, es ging noch mal übelst ab so, ne? Also nachdem du auf klaren Dankeschön. Kopf Musik gemacht hast.
Es ist viel geiler, oder?
Auf jeden Fall, Killer, auf jeden Fall. Ich. Also haben da, wir da auch häufig da
empfang im Podcast mich man, sorry, Bruder, da empfangen mich dann manchmal Nachrichten. Ich rede mich gerne in Rage, ich möchte dich nicht unterbrechen, aber da empfangen mich dann Nachrichten, wo jemand schreibt so, Samra, auf Drogen warst du viel cooler, wo ich mir so denke, Alter, die Nachricht hättest du dich sparen können, weißt du?
Ja, ja. Ich meine, also, was man sagen muss, so diese Zeit Berlin lebt 2 war halt übelst geil. Also, ne, das, da kommt ja, auch nichts ran. Das war halt übel, übel nice, aber das war halt auch diese Primetime, der Hype Maxi. Und so. Ja. Das hat man halt so dieses Momentum. Und danach sagst du selbst, ne, du hast dich einfach in den Texten ein bisschen wiederholt, aber was danach kam, war dann einfach wieder neue Power. Man hat in deiner Stimme gehört, wie viel Kraft da ist, wie viel Power, und es hat Bock gemacht. Ich habe auch andere Reactions gesehen, das haben wir nicht nur wir gesagt, wo Dankeschön. Viele gesagt haben, ey, der Samra gefällt uns viel besser.
Ey, das freut mich sehr zu hören, wirklich, das freut mich sehr zu hören. Berlin lebt 2 Zeit war gar nicht so Drogen, also war nicht Kokain okay. und so. War schon so ein bisschen Teledin und Alkohol, aber war auch, ey, ich hatte auch mit Zeiten mit Kappi, die waren wunderschön, da waren wir auf dem Wannsee, auf dem Boot, haben gechillt, haben gegrillt, so weißt du? Die Musik war sehr drogenverherrlicht und deswegen denken dann auch die Leute, okay, die waren ja bestimmt übelst am Ende, ey, wir waren eigentlich fit. Kappi war damals beim Sport, hat sogar geschafft, ein halbes Jahr zu trainieren, werde ich nie vergessen, sah richtig stabil aus, hat mich sehr für ihn gefreut. Bei mir war so, ich mag halt nicht unbedingt so Kraftsport, aber ich war immer am Start so und gehe halt Wannsee immer gerne schwimmen. Ja, so
weißt du? Ja, ja, geil.
Und das war, ich würde sogar sagen, es war einer der schönsten Zeiten, die ich in meinem Leben hatte, so was Musik angeht.
Ja.
Und ja, wir hatten einfach gemeinsam krasse Momente, wir haben viel Erfolge gefeiert, aber ey, man geht doch jede Woche auf eins, so normal holst du dir dann irgendwie einen Wodka und oder gehst ins Soho-Haus und haust da auf die Kacke, Alter. Ja. Also, weißt du, wie ich meine so?
Ja, ja. War das dann eigentlich die Zeit so vor Berlin lebt 2? Du hast es vorhin beschrieben, wo du dann das erste Mal Cash hattest. Du warst ja davor noch bei Er ist guter Junge, bei Bushido. Oder war das da auch schon? Wann ging diese Zeit los, diese Momente, wo du halt dieses Gefühl hattest, ja Mann, und jetzt läuft's, Cash ist da?
Ja, das war schon Berlin lebt. Also bei Bushido habe ich auch einmal einen Vorschuss bekommen, aber über den braucht man nicht reden. Also das, weißt du?
Ja.
Und dann bei Berlin lebt und Jibrail und Iblis hat es richtig reingehauen. So. Und ich kannte mich auch überhaupt nicht aus, auch in dieser ganzen Finanzwelt kannte ich mich nicht aus. Ich wusste auch nicht, dass ich Steuern bezahlen muss und vor allem 50% Steuern bezahlen muss, weil Reichensteuer heißt es oder ja. Ja, irgendwie so, also man muss auf jeden Fall, wenn man Mucke macht und so, eine Menge Steuern bezahlen. Und ich stand immer so zur Bank, ja, einmal 50.000. Und dann waren die weg und dann nächsten Tag, ich brauche nochmal 100.000. Und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich mir ein paar Immobilien geholt habe und habe dann Geld auch in Immobilien investiert, obwohl ich da voll auch im Rausch war. Aber da hatte ich ein paar Leute, die mir gesagt haben, ey, pass da gut drauf auf, mach so, mach so, mach so. Und ja, und den Rest habe ich irgendwie verscherbelt und ich weiß nicht wofür. Also wenn mein Steuerberater irgendwie da über die Zahlen guckt, denkt er sich, Junge, Alter, was, wie hast du gelebt? Aber war auch jeden Tag Hotels, jeden Tag so, und man hat einfach das Geld rausgeschmissen oder eine G-Klasse verbrannt. Ja. Und das sind dann so Sachen, die ich vielleicht nicht bereue, so im Nachhinein, weil es gehört auch zu mir, damit habe ich mich auch angefreundet. Aber ich würde jeden Künstler oder überhaupt Leute, die im Job tätig sind, empfehlen, passt immer auf euer Geld gut auf, weil es kommen gute und auch mal schlechte Zeiten. Und es ist einfach immer schön, wenn man ein bisschen was angelegt hat oder beiseite hat, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Da muss man auch nicht so, da geht man ein bisschen leichter durchs Leben. Ja. So, deswegen passt immer auf euer Geld gut auf.
Ja, eine Frage habe ich noch mal zu Bushido, erst guter Junge Zeit. Du warst ja, oder ihr wart ja als Team damals in Japan für die Mythos-Promo-Phase und auch Videodreh. Ihr habt ja einen Song gemeinsam gemacht, Hades, ne?
Ja.
Und wie denkst du an die Zeit zurück? Denkst du da auch manchmal so, oder wie hast du dich da mit Bushido verstanden? Denkst du da auch manchmal so, boah, war ja eigentlich auch ganz entspannt, bisschen Bro-Talk irgendwie gehabt, oder war das gar nicht so?
Doch, schon ein bisschen, aber bei Bushido, der ist halt eine schwere Person und das tendiert dann immer von so, du denkst so, du bist sein Bro zu, er wird ganz böse, so.
Mhm.
Und es war eine wunderschöne Zeit und Japan ist krass und für mich war das natürlich auch übertrieben heftig, einfach nach Japan zu fliegen, das ist einfach nochmal eine ganz andere Welt und vor allem da auch mit Bushido ein Video zu drehen, worüber ich auch jetzt so im Nachhinein sehr dankbar bin, so, weil es ist auch einfach ein geiler Song gewesen und Bushido ist halt schwer.
Ja, waren ja auch schon einige Leute bei seinem Label, die vielleicht auch Ähnliches gesagt haben, was du gerade gesagt hast. War eigentlich mal bei euch beiden ein CCN-Teil im Gespräch? Weil wenn ich so gucke, so die Zeit war ja so ein bisschen, da hätte ja auch mal CCN 4 oder so im Gespräch sein können, bevor es dann mit Animus kam. Und wenn ich mir so anschaue, ihr beide hättet eigentlich sehr gut gepasst, glaube ich.
Ja, das war so Bushidos, ich würde nicht sagen größter Traum, aber er hat sich das schon gewünscht so. Und das wäre auch krass. Safe wäre das krass gewesen, ja. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich in Japan damals zu Ashraf gesagt habe, ey Ashraf, es wäre krass, wenn man Kapi ins Team holt. Und dann war Kapi da und dann haben sich sowieso irgendwie die Wege dann.
Ja, ja. Das hat ja dann auch ganz Deutschland mitbekommen, dass du dann mit Kapi rasiert hast, Berlin lebt 2. Und du hast aber jetzt auch im Buch ein Kapitel Die Augen lügen nie, Chico. Das war ja ein Song, den Kapi über dich gemacht hatte und wo dann auch offiziell klar war, okay, ihr beide seid nicht mehr cool miteinander. Aus heutiger Sicht, was war der Grund für die Trennung?
Es gab es eigentlich gar keinen Grund. Ich glaube, es waren so, also ich habe mich damals von Ashraf getrennt und ich glaube, Kapi musste dann auch irgendwie zu Ashraf halten, aber ich hatte mit Kapi eigentlich nie so Drogenproblem safe und irgendwann habe ich so meinen Führerschein verloren, da war er halt auch nicht mehr so am Start. Und weiter im Buch. Ich will
okay,
nicht so viel
okay.
verraten.
Weißt du, ja, was ich meine? Kann ich auch verstehen, dass man das ja auch im Buch dann lesen soll. Ihr habt euch dann ja auch irgendwann versöhnt und ich glaube, in irgendeinem Interview hattest du gesagt, dass ihr euch getroffen habt, ihr wart im Wald spazieren und ja. Habt irgendwie ein paar Kippen zusammengeraucht und gequatscht. Ist euch da irgendwer begegnet?
Nee, da ist uns niemand begegnet, weil da, wo er wohnt, ist nur Wald. Und ja, man, dann haben wir uns getroffen, haben eine Kippe geraucht und ich wollte auch mal einfach schauen, so wie ist Kapi mental. Und dann ist mir halt aufgefallen, ist aber schon länger her, ich möchte auch hier nichts Falsches sagen, ist mir aber aufgefallen, dass Kapi älter geworden ist, aber leider nicht so, weiß ich mein, also er ist älter geworden, aber er ist immer noch ein bisschen neben der Spur so. Und ich habe mich riesig gefreut, ihn zu sehen und bin dann nach Hause, hat meiner Frau gesagt, ich habe mich mit Kapi getroffen und so. Und sie dann so, ja, wie war's? Ich meinte, ja, wir haben eine Zigarette geraucht. Ja, und? Über was habt ihr so gequatscht? Ja, so wie immer. Also wir haben uns da auch nicht so wirklich ausgesprochen. Und ich glaube, man müsste einfach, oder ich müsste mich mal mit ihm treffen und einfach mal über alles reden, weil er hat weder meine Mutter beleidigt, noch hat er irgendwie, er hat mich halt mit diesem Augenlügen nie Chico verletzt, so, aber dazu mehr im Buch. Und es gab so ein paar Aktionen, so, die ich dann mitbekommen habe, die mir auch sehr wehgetan haben, weil Kapi war für mich nie ein Geschäftspartner oder so, weißt du? Es gibt ja so ein paar Rap-Kollegen, die man aus der Szene kennt, die treffen sich dann einmal im Jahr und machen ein Album. Aber Kapi war halt so, ich habe den schon so wie mein Bruder gesehen, so.
Ja.
Und umso mehr hat es dann wehgetan, als alles so kam, wie es kam, ja.
Ja. Okay, also die Aussprache steht auch noch aus, weil es ist ja auch häufiger mal hin und her irgendwie mit so Stories und neulich habe ich auch gesehen, ihr habt Stories geteilt. Ich habe ja auch den Livestream gesehen, Da war ja auch alles cool, aber Aussprache steht an sich noch aus.
Ja, voll. Wir müssen uns auf jeden Fall treffen und über alles einmal reden oder mal über ein Wochenende auch wegfahren. So, ich mag zum Beispiel so Spa und so. Ich bin richtiger Sauna- und Dampfbad- und Eisbad-Fan und so. Vielleicht trifft man sich, fährt mal weg für 2 Tage und quatscht mal über alles. Und ich glaube, dass man, oder ich hoffe und ich bete sogar manchmal, dass man da auf einen Nenner kommt. Weil Kapi ist halt, ich wünsche mir halt, dass er clean ist. So, reden wir offen und ehrlich. Letztens habe ich ein Interview von ihm gesehen, da sagt er, ja, nur weniger. Ich scheiß mal drauf, weniger, schmeiß weg. Ich wünsche mir, dass du, ich weiß, es ist schwer, aber ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass er damit aufhört. Er ist auch älter geworden, ist Familienvater, hat wunderschöne, gesunde Kinder. So, da frage ich mich so, wozu? Weil es ist auch nicht mehr cool, Alter. Ich weiß, es ist schwer, damit aufzuhören. Aber 2019, 2020 haben alle irgendwie, Miami ist sein größter Hit, geht um Kokain. Und alle haben über Koks gerappt und über so einen Scheiß. Aber ich weiß nicht, es ist nicht mehr cool. Deswegen müssen wir uns mal treffen und einmal aussprechen.
Mach das mal. Das hört sich sehr gut an mit diesem so mal Wochenende wegfahren, irgendwie in die Natur, Spa-Hotel oder sowas. So. Ich gehe mit meinem Podcast-Bro, gehe ich in 2-3 Wochen nach Tschechien. Da haben wir auch so 2 Nächte Spa, 2 Nächte Prag. So. Also ich freue mich da auch mega drauf, weil einfach mal ein bisschen runterkommen, mal Zeit, sich ein bisschen auszutauschen und so. Also.
Nice, voll. Braucht man auch. Mega. Vor allem, wenn man auch miteinander arbeitet. Weißt du, wie ich meine?
Richtig.
Wenn man hockt auch viel aufeinander und so. Und ich weiß, wenn ich wieder mit Kapi chillen soll, es wird auch wild. Es wird nicht mehr so wild wie damals, aber es wäre gut, wenn man das, was einem auf dem Herzen liegt, einfach mal ausgesprochen hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
ich glaube, es ist einfach wichtig und auch bestimmt für ihn. Also nicht nur für mich, ich glaube auch für ihn.
Beide. Ja, klar. Es war eine Sache, das war damals, da gab es voll viel Gerüchte und ich will wissen, ist das nur ein Gerücht oder war es wirklich so? Wurde behauptet, du, Kapi und Shindy wären zusammen im Studio gewesen und hätten an einem Song zusammengearbeitet.
Das ist nur ein Gerücht. Aber es wäre wär bestimmt ein cooler Song. Schöne Grüße an Shindy, weil ich feiere Shindy.
Ihr schreibt doch manchmal miteinander, ne?
Ja, genau. Woher weißt du das?
Ich glaube, du hast auch irgendwo, hast du es mal gedroppt? Kann das sein?
Das kann sein.
Interview allerdings.
Shindy ist auf jeden Fall ein Typ, den ich jetzt nicht oft begegnet bin, aber wo ich immer stets Respekt vor dem hatte, weil er einfach, glaube ich, menschlich ein gerader Typ ist. Und dass er ein fresher Rapper ist, das wissen wir.
So, weißt du? Schön, wir wart ja eigentlich auch in diesem EGJ-Konstellation, wart ihr ja auch so, also kurz vor der Trennung so oder gerade diese Zeit.
Ich habe ihn 2-3 Mal gesehen und dann war auch erst guter Junge zerbrochen.
Ja. Wir sind jetzt ein bisschen beziehungsweise nicht abgekommen, weil es geht ja auch alles immer noch ums Buch quasi. Aber was ich noch so fragen wollte dazu, wird es eigentlich ein Hörbuch geben?
Das bleibt geheim.
Okay. Und wie konkret sind Ideen zu einem Film?
Boah, du Dicker, ich muss sagen, du stellst gute Fragen, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu was sagen darf, aber es kann eigentlich alles passieren, ja.
Okay.
Ich bin übrigens auch ein begabter Schauspieler. Also ich kann nicht nur rappen, ohne Spaß. Also ich glaube das von mir. Ich kann auch so ein bisschen schauspielen.
Ey, ich muss sagen, ich fände es krass, deine Geschichte als Film zu sehen, weil es erstens mal voll die persönliche Geschichte ist, mit Höhen und Tiefen und allem drum und dran. Mhm. Und auf der anderen Seite, was natürlich auch immer für Interesse für die Leute ist, ne, dieses so, er war erst in dem Camp, dann in dem Camp und so. Und das ist, glaube ich, ein guter Mix, warum es das Ganze nochmal, also genügend Stuff auch bietet.
Voll. Und auch viele aus meiner Vergangenheit denken dann halt, oder ich habe letztens ein Interview von Alpa gesehen, den ich auch sehr mag. Aber viele denken dann so, ich habe die einfach vergessen und bin einfach so dann ganz schnell zu diesem Camp, weil es dort funktioniert oder so. Aber ey, mein Leben lief so schnell, es lief alles so rasant und von da nach da, von da nach da. Und irgendwann habe ich so gemerkt, krass, Alter, eigentlich habe ich ja voll die krasse History, Alter, mit wem ich alles Musik gemacht habe. Und ey, im Buch gibt es zu lesen, wo ich überhaupt, wann ich angefangen habe, Musik zu machen. Und jetzt exklusiv, nur im Deutschrap-Podcast, zeige ich dir mal exklusiv meinen ersten Song, den ich aufgenommen habe. Ja?
Krass.
Guck mal. Mein erster Song, den habe ich mit 12 aufgenommen. Da habe ich aber gesagt, dass ich 13 bin wegen dem Mädchen. Ich wollte so cool sein und so. Warte, ich mach mal an. Und Digga, du würdest niemals wiedererkennen. dass ich das bin. Und überleg mal, da war ich 12 und da habe ich mit Seifu und Brutus Brutalus gerappt, mehr aber dazu auch im Buch.
Geil.
Warte, zeig ich dir. Gib dir.
Ich bin 13 Jahre und ich brauche 16 Bars. Ich fick dich, du dreckst hier direkt in deinen Arsch. Ich nenne mich Schüssi in der Araber, der Rest ist Blamage. Der Libanese aus 45, ich kenne keine Karte.
Ja, so. Ey. Weiß ich mein? Also,
verrückt.
Ja,
verrückt,
Digga. Verrückt. Ich rap ja nicht seit gestern oder ich rap ja nicht seitdem ich gemerkt habe, okay, ey, man kann damit Geld verdienen. Ich mache das ja schon eigentlich mein Leben lang so, aber niemand weiß, also die Leute kennen ja auch nur das, was so famous geworden ist, weißt du, wie ich meine? Und irgendwann kam Social Media und so, damals habe ich habe MySpace gehabt. Ich bin 1995er Baujahr. Ich habe MySpace und so gehabt und habe irgendwie ganz verrückten Leuten meine Songs geschickt und so. Und ich war ein kleiner Junge halt. Und irgendwann, keine Ahnung, als wenn das alles so geschrieben wäre.
Ja.
Weißt du, ich meine? Also als wenn es irgendwie kein Zufall war. Also
ja,
es war schon da. Sagt
ja,
man aber immer nachdem irgendwas funktioniert
hat. Wenn es geklappt hat, so sollte so sein. Ja. Krass, vor allem so Brutus Brutalus, der ist so Südberlin-Legende auch, ne?
Der hat in meiner Hood gewohnt, in Lichterfelde. Ja. Und Seifu auch. Die haben früher an der Bolika-Rap gemacht. Und dazu gibt es auch sehr viel im Buch zu lesen und die sind viel älter als ich, so 10, 15 Jahre älter als ich. Und da gab es dann damals Seifu, der hat bei mir auch so auf dem Marktplatz gewohnt und ich war damals ein überfrecher Junge. Also wenn du 10 Jahre älter wärst, du wolltest mit mir nichts zu tun haben, weil du weißt, ich beleidige dich, aber du kannst nichts machen, weil ich große Brüder habe oder weil wir zu 10 da sind, so sehr frech. Da bin ich so zu ihnen hingegangen, habe so gesagt, ey, ich will rappen und so. Er so, ja, rap mal was vor. Ich sag so, ich kann aber nur freestylen. Er so, ja, dann freestyle mal was. Dann habe ich so was gefreestylt und dann meint er so zu mir, sei am Sonntag 13 Uhr Bushaltestelle. Ich so, ja, weil ich habe ja kein Handy und so. Ich so, der verarscht mich. Ich so, schon 12 Uhr da. Ist noch nicht mal 13 Uhr. Ich denk, wo ist der? Und dann kam der und dann sind wir los ins Studio und dann habe ich den Song, den ich dir gerade gezeigt habe, das war mein erster Song, den ich aufgenommen habe mit 12, ja.
Ja.
Und dann crazy. War das so, ja.
Geil. Danke dir auf jeden Fall für diese Einblicke. Mir da auch einfällt, weil du das jetzt so ansprichst, es gibt doch auch so ein Interview mit zwei von deinen Jungs, wo du über Ratar und diesen Goldraub sprichst, oder? Also, wie witzig ist das auch, wenn sowas plötzlich so rauskommt? Also, wie kam diese Situation zustande, so dass du in so einer Dokumentation oder was das war, plötzlich...
Bruder, damals waren wir so hungrige, wilde Typen, die saßen einfach im Block. Und dann ist so ein Kamerateam an uns vorbeigelaufen und wir müssen die abziehen. Diese Kamera, aber diese Kamera, nicht so wie heute, die man so auf der Schulter trägt.
Ja.
Wir müssen die abziehen. Und ich war da mit Ozan und Momo, schöne Grüße an der Stelle. Und die so, ja, komm. Ich so, aber wie wollen wir die abziehen? Und ey, ich muss auch sagen, da waren auch Frauen mit am Set. Digga, das geht doch gar nicht. Und da kam so der Typ, der hat so gesagt, yo, wir machen hier für ZDF oder ARD, ich weiß nicht mehr genau, haben wir so eine Doku über Ratar, den Rapper. Ich so, kenn ich. Ich so, er so, ja, ich würde euch gerne interviewen. Ich so, 300 Euro. Die Jungs, was 300? 500? Direkt erstmal. Ich so, 500 Euro. Und dann haben die uns 500 Euro gegeben dafür.
Was?
Und das war, ja Mann, und das war so für uns so, Jackpot, wir haben gerade 500 Euro verdient. Und ja, dann haben wir das Interview gemacht und ich habe mir dabei nichts gedacht, weil damals gab es weder Fans noch habe ich gedacht, dass irgendwann mal nochmal in die Öffentlichkeit kommt. Und dann, dann war das da.
500 Euro, geil. Einfach mal so zack gemacht.
Ja, das Schwere war dann halt, die 500 Euro durch 3 zu teilen. Da gab es dann damals Streit, aber ey, es war cool, Mann. Es war eine geile Zeit und da sah ich auch noch ganz anders aus und hab versucht, irgendwie hatte so ein bisschen Bart. Und damals war so eine andere Zeit einfach. War einfach eine andere Zeit. Aber ey, das gehört auch zu meiner History.
Klar.
Weißt du?
Auch dieses wieder, sollte alles so sein, dass du ein paar Jahre später oder so.
So mäßig. Ja. Mir sind schon verrückte Sachen passiert in meiner Karriere.
Werbung.
Yes, Leute, es ist 2025, die Effect Flavored Energy Family wächst und wächst, es kommen immer neue Sorten raus und wir wollen euch alle mal vorstellen und heute ist Bubblegum dran.
Yes, und Bubblegum, da erinnere ich mich noch ganz genau dran, war die Sorte, die ich als letztes probiert hatte. Ich hatte nämlich krasse Vorurteile, muss ich sagen. Ich war so, oh, Bubblegum, bestimmt voll künstlich, voll süß, was weiß ich. Ich war so richtig, hatte gar keine Lust, die zu probieren. Und dann haben wir diese Riesenlieferung bekommen, als wir das erste Mal mit Effect was zusammen gemacht haben, kam hier eine Riesenlieferung mit allen möglichen Sorten an und ich habe mich durchprobiert, aber Bubblegum immer so ein bisschen geskippt. Und dann, weiß ich noch, hatten wir eine fette Party mit all unseren Freunden und wir hatten super viel Effect überall rumstehen, auf jedem Tisch, in jeder Ecke waren Effects verteilt und irgendwie haben unsere Freunde dann angefangen, so wilde Experimente zu machen. Da gab es so Beeren und auch was zu mixen, auch Nein, Mai-Wodka und. Und irgendwann kamen zwei Freunde, die auch witzigerweise sich selber gar nicht kannten vor der Party, begeistert rein, haben gesagt, oh, wir haben was Krankes, probier mal. Ich habe probiert und es war einfach irgendwas gemixt mit Bubblegum. Und ich war so, hä, krass, schmeckt ja übel geil. Und seitdem feiere ich Bubblegum krass. Es gibt mir so ein bisschen Kindheitsflashbacks, wie bei so Karnevalsumzug, wenn man so diese Bubblegum gefangen hat, die so die ersten drei Bissen übel krass geschmeckt haben und danach nichts mehr. Aber das bleibt halt, dieser Geschmack. Und deswegen ist es wirklich ein geiler Taste. Und wo kriegt ihr das? Natürlich bei dem Supermarkt in eurer Nähe, aber auch im 93 Shop, den wir euch natürlich in den Shownotes verlinken bei unserem Linktree. Und falls ihr ähnlich denkt wie ich damals und vielleicht ein bisschen skeptisch seid, dann kann ich euch anstatt eines kompletten Trays Bubblegum auch empfehlen, dass ihr hier mal die Testbox nehmt. Es gibt nämlich die Effect Flavored Tasting Box. Da bekommt ihr für 6,99 5 Dosen mit verschiedenen Geschmäckern. Könnt euch so mal durchprobieren und für euch herausfinden, was am besten schmeckt. Deswegen checkt den Link in den Shownotes ab. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Du bringst jetzt nicht nur dein Buch raus, sondern du bringst auch ein neues Album raus. Zeitgeist. Kommt das im April, ne?
Ich hoffe, dass es im April kommt. Ey, bitte nehmt mir das nicht böse. Wie ihr wisst, bin ich auch Vater geworden und irgendwie habe ich wieder mein Leben auf die Reihe bekommen. Und es sollten ja zwei Alben werden. Und irgendwann, ey, da habe ich so wieder dieses Gefühl, womit ich mich anfreunden muss, wo ich mich so, was heißt schäme. Ich habe mich ausprobiert mit Musik. Mhm. So, wenn man so sieht, was so in Spotify-Listen läuft und so, habe ich gedacht, ey, mache ich auch sowas. Aber mir ist dann vor kurzem, hat Lukas Piano, schöne Grüße an der Stelle, einer meiner besten Freunde und auch mein Produzent und Seele und mein Bruder und was er nicht alles ist, hat mir auf die Schulter geklopft und hat zu mir gesagt, Sam, ich merke irgendwie, dass du doch nicht hinter diesen Mainstream-mäßigen Nummern stehst. Da habe ich ihn so angeguckt, meinte, ja Mann, endlich spricht es jemand aus so.
Ja.
Und deswegen bin ich gerade am Umstrukturieren, aber ich schwöre, es wird geisteskrank. Es wird genau diese Mucke, die du liebst, glaube ich.
Geil, ja. Geil, okay.
Aber ey, ich bin halt Künstler und man probiert sich aus, deswegen bitte verurteilt mich dafür nicht. Und du weißt doch, manchmal schaut man auch zu viel auf den Markt und so. Und das ist der größte Fehler, den ich sowieso gemacht habe irgendwann, so, weißt du? Mit irgendwie versuchen, mit der Masse mitzuschwimmen, obwohl ich weiß, was mein Genre ist. Und ich weiß auch genau, was die Leute an mir feiern. Weißt du, wie ich meine? Und dann bin ich davon so ein bisschen abgedrückt. Also, ja.
Ey, ich finde, sorry, dass ich gerade unterbrochen habe. Ich finde aber ehrlich, richtig stark, dass du da auch so offen drüber sprichst und sagst so, ey, ich habe halt links und rechts geschaut, weil ganz im Ernst, das macht doch jeder. Man schaut doch, was funktioniert gerade, was nicht. Man will sich auch ausprobieren. Wir sagen auch sehr häufig im Podcast, auch wenn wir manchmal Rapper ein bisschen judgen für irgendwas, aber wir sagen trotzdem so, ich kann mir schon auch vorstellen, dass man als Rapper abgefuckt ist von diesem Ganzen. Die Fans schreien, mach doch mal wieder wie 2019, mach mal wieder wie 2021. Ja. Irgendwann hat man doch auch mal selbst Bock, was anderes zu machen. Man entwickelt sich auch weiter, so dass es einfach in der Natur der Sache liegt. Aber umso schöner dann auch in einem Prozess zu merken, ey, das ist es doch nicht. Und auch Leute um sich herum zu haben, die einem das ehrlich sagen. Weil manchmal habe ich schon Sachen gehört, da dachte ich so, ey, ist da niemand im Studio, der mal sagt, das ist eigentlich eine Scheißline?
Ja.
So.
Ja, glaube ich dir. Ey, und da bin ich auch dankbar darüber, solche Jungs um mich rum zu haben, die sagen, ey Sam, ich merke doch irgendwie, du brennst dafür nicht. Aber wie du sagst, jeder darf sich ausprobieren und jeder soll auch die Musik machen, die er feiert. Aber ich habe irgendwann gemerkt so, ey, das bin ich einfach nicht. So, es macht Spaß, irgendwie so Hook-Melodien zu singen, aber ich singe ja auch bei Harami und bei Shooty Mashooty die Hook und bei Marlboro Rot und bei auch ganz vielen anderen erfolgreichen Songs. Aber ich bin halt nicht der Typ, der dann irgendwie versucht, Musik zu machen, für die er nicht geboren ist, sag ich mal. Und das habe ich zum Glück jetzt erkannt. Wir haben auch ein neues Studio und wir sind hier gerade voll auch in Musikmodus und wir bauen die Beats zusammen, wir schreiben die Sachen zusammen. Also es ist wieder wie damals, man baut von null, also man fängt von null an, einen Song zu machen. Und ich glaube, das wird sich auszahlen, weil der Samra, auf den hab nicht nur ihr gewartet, auf den hab ich gewartet, aber den kann ich auch nicht erzwingen. Weißt du, wie ich meine? Ich kann nicht so sagen, du musst so und so machen. Es ist auch, Musik ist halt auch eine Gefühlssache, weißt du? Und wenn ich mich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr anders gefühlt habe, dann ist es so und dann tut es mir auch leid, hier sagen zu müssen, dass ich vielleicht sogar das Album ein bisschen nach hinten schieben muss. Aber nur ein bisschen und nimmt es mir nicht übel. Dafür habe ich eine überkranke Box. Auch der Inhalt von der Box ist so krank. Auch da habe ich wieder mal so, da habe ich so wieder alles in die Hand genommen. So normal, also mit meinen Leuten. Aber ich hab überlegt, ey, du musst ja auch dahinter stehen. Ich will kein Massenprodukt sein oder irgendein Produkt sein, so was die Leute mir vorgeben und sagen, mach mal so. Warum, weißt du, ich muss dahinter stehen und ich brenne auch wieder für die Sache. Und ich habe mich halt auch um meine Familie gekümmert. Ich war jahrelang, bevor ich Papa geworden bin, muss ich auch sagen, sorry an Dunja an der Stelle, war ich älter bis 6, 7 Uhr morgens im Studio. Dann habe ich gepennt bis 18 Uhr. Dann habe ich kurz gegessen, war kurz mit meiner Frau, bin wieder raus. Also die Sachen, die ich nachgeholt habe, die waren mir einfach auch wichtiger.
Ja, so. Klar. Und ich meine, du hast ja auch trotzdem gearbeitet. Also du bringst jetzt ein Buch raus.
Ja, voll.
Und ne, das kostet ja auch alles Zeit. So, ne?
Und voll, Zeit und vor allem Kraft. Weißt du, weil ja. An manchen Tagen, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber an manchen Tagen ist halt schwer auch. So
ja.
Durch den Tag, weißt du, ich hab's auch nicht einfach. So, da bin ich hier in Berlin eingesperrt, weil ich die ganze Zeit zu tun habe, aber ich würde auch gerne mal für eine Woche mit meiner Fam in die Sonne und dann, weißt du, wie ich meine, ein bisschen wieder runterkommen, abschalten. Und das mache ich auch. Also so ist nicht, das mache ich auch. Aber das habe ich halt all die Jahre nicht so gemacht. Deswegen bin ich dankbar darüber, mein Leben in den Griff bekommen zu haben und heute hier zu sitzen, mit dir reden zu können und zu sagen, ey, ihr kriegt einen Motherfucker, Sam.
Ja.
Walla, dieser Samra, uhu.
Ja, ey, ja und Bock. Ganz im Ernst so, jetzt ob paar Monate länger oder weniger, ich glaube, das juckt dann auch nicht mehr. Hauptsache, man kann sich dann auf die
neue Mäuse. Ich will ja auch, dass ihr feiert.
Ja, voll. Ja, ja.
Voll. Ich will ja nicht, dass ihr das Album hört, sagt, okay, und ich weiß, es werden auch viele Leute hören, wenn die Musik auch nicht dem entspricht, wo ich 100% dahinter stehe. Aber ich will ja mit euch zusammen auch das Album hören, weißt du? Ich will das doch mit euch zusammen hören und das feiern und dahinter stehen. Und das habe ich einfach in der Vergangenheit also am Anfang von dem Projekt habe ich gemerkt, ich brenne doch nicht so dafür.
Weißt ja. Du? Ich habe noch zwei sportliche Fragen zum Abschluss.
Sport ist immer gut. Wer ist für dich der beste Fußballer der Welt, nach Cristiano Ronaldo oder Messi?
Boah,
schwierig. Ich hab da jemanden, ich sag, der wird Legende.
Also ich feiere halt gerade auch durch die EM letztes Jahr so Musiala und Wirtz krass und halt auch wegen Deutschland, ne, so.
Okay, finde ich auch sehr, sehr stark.
Feier ich stark.
Robert Andrich ist auch krass, ist auch ein Rohdiamant, also der ist überkrass, aber...
Also der räumt halt der übel ab, so, der ist halt so ein Fußballer, wie man die noch von vor 20 Jahren bei WM 2002 kennt, so ungefähr.
So mäßig, so ja, ich
so, weißt du, so,
das ist genau der fehlt Teil. Nur noch Zigarettenschachtel in den Stutzen.
Genau mäßig. So, ja, Mann, Walter Frosch-Style.
Ja,
nein, was würdest du sagen, wer ist
ich glaube... Lamine Yamal wird einer der besten Fußballer der Welt.
Ja. Ey, der ist krass. Der ist 17 jetzt.
Der ist 17. Dicker,
ne?
der ist crazy. Der ist krank.
Aber da finde ich auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn jemand so früh schon so krass im Hype ist, da können so viele Sachen passieren. Ne?
Ja,
egal,
wer so bei wie bei Samra.
Als Rapper, so, ja. Aber kann halt als Fußballer auch so krass schnell passieren, von außen alles drum und dran.
Voll. Vor allem, wenn man so gehypt ist, das macht auch einfach was mit einem. Aber ey, was ich dann immer bewundere, es gibt ganz viele, die so irgendwie mal abgestürzt sind. Ich liebe Comeback-Stories. Ich liebe, wenn einer wieder zurückkommt. Und ich hoffe, dass die Menschen mich so sehen, weil es gibt auch ganz viele Menschen da draußen, die vielleicht sagen, ja, bleib mal da, wo du bist. Aber ich hoffe, dass ich meinen Weg und vor allem die Kraft und das Herz, was ich da investiert habe in mein Leben und wie ich mich zurückgekämpft habe, ich hoffe, dass sich das auszahlt und das auch die Menschen sehen, weißt du?
Ja.
Also ey, für mich Bombe, ich weiß es. Ja. Aber es ist auch immer cool, wenn meine Fans das spüren oder wenn Leute aus der Industry das auch sehen oder so, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich schätze mir jetzt auf Industrie, oder muss jetzt nicht Musikindustrie sein, aber wenn der Pizzaverkäufer von nebenan sagt, boah, ich weiß noch, wie du vor 5 Jahren hier lang gelaufen bist mit Jack Daniels Cola und jetzt läufst du hier mit deinem Sohn lang und siehst sehr gut aus und so, und da freue ich mich einfach drüber.
Safe, das ist ein geiles Gefühl.
Ich schwöre dir.
Safe. Was ich eigentlich fragen wollte, wie ist deine Verbindung zum ersten FC Magdeburg? Ich habe gesehen, ihr wart mal im Stadion oder so.
Genau. Ich war noch nie in meinem Leben im Stadion. Toni, mein Manager, seit seiner Kindheit Magdeburg-Fan.
Ah, okay.
Und er hat mich mal mitgenommen zum Stadion. Und ich hatte so mit Lukas damals so ein bisschen, wir hatten so Struggle, so freundschaftliche Meinungsverschiedenheiten und Probleme und so. Und Toni meint so, ey, lass doch mal zum Fußballspiel. Und da habe ich dann Lukas auch wieder getroffen. Wir waren so zu 10 oder so. Erste Mal für mich Stadion. Ich habe mich super mit Lukas verstanden. Wir haben uns ausgetauscht und sind auch zusammen auf einen Nenner gekommen und so. Das war schon mal für mich so eine geile Erinnerung. Und dann noch das erste Mal ins Stadion zu gehen und vor allem in der Kurve zu stehen. Ich hatte so ein Magdeburg-Shirt an, so einen blauen Pullover mit Kapuze über dem Kopf, Sonnenbrille, damit mich dort keiner erkennt. Und dort einfach mitzufeiern und die Songs, die da singen und so mitzufeiern. Ja. Obwohl nur deutsches Publikum, also wirklich nur deutsches
krass.
Publikum.
Ja.
Aber ey, das war für mich so ein Erlebnis, was ich einfach nicht vergesse. Und da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, scheiß mal jetzt drauf, es gibt auch ganz viele andere Rapper, die feiern. Ich feiere auch Bayer Leverkusen wegen Andrich, weil Andrich ein Kumpel von mir ist. Aber da habe ich gesagt, ey, warum soll ich immer so Bayern-Fan oder Dortmund-Fan? Ich bin Magdeburg-Fan. Dann habe ich immer so das repostet und so, und auch, um Toni auch irgendwie eine Freude, glaube ich, zu machen.
Ja.
So, weißt du, ich stehe auch hinter deinem Verein und so, weil, weißt du, wenn mein Kumpel das schon so feiert, dann feiere ich mit und so. Und das hat sich dann irgendwie etabliert, dass ich die ganzen Fußballer dort kennengelernt habe, dass die meine Songs in den Kabinen hören, dass sie bei mir auf dem Konzert waren und so. Und somit bin ich FC Magdeburg-Fan, auch wenn es ein mieser Ossi-Verein ist, aber ey, die räumen gerade alles ab. Die haben gegen Schalke, rasiert auswärts, also Magdeburg Nummer 1 Verein, und ey, es wäre schon krass, wenn die erste Liga spielen.
Boah, also, ich würde es auch feiern.
Ich durfte miterleben, wie die von der dritten Liga in die zweite aufgestiegen sind und jetzt noch in die erste, Dicker.
Ey, das ist
und seitdem krass. Die Samra hören, Dicker, funktionieren die.
Ja. So, ey, perfekt. Dann so mit neuem Album dann so ab in die erste Liga.
Mäßig. Ja. Jetzt könnt ihr so
mäßig. Ja, genau. Okay. Genau so. Ey, voll nice. Dann noch eine allerletzte Frage jetzt. Und zwar, ich habe neulich ein Foto gesehen, das war irgendwie eine Deutschrap-Versammlung der Superlative so mäßig. Du mit dabei, Kool Savas, Bad Moms J, Motrip auch, Millionär war da drauf. Was ging da? Was war das für ein Treffen?
Schöne Grüße an Savas. Savas ist ein sehr guter Freund und Bekannter. Und mittlerweile, ich weiß, das Wort Bruder ist so ein bisschen tot, aber er ist ein sehr, sehr cooler Bro von mir. Der hat mich eingeladen zu seinem Videodreh. Ich hätte die Entourage ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Ich dachte so, okay, ich komme einfach zu seinem Dreh. So, wenn Savas mir sagt, komm zum Dreh, Bro, dann, wenn ich die Zeit habe, bin ich natürlich da. Und ey, da waren dann Rapper auch, wie du sagst, Millionär, Motrip, Bad Moms war da, Milano war da, aber da waren auch Underground-Rapper oder Rapper aus wie Curse. Ich habe da das erste Mal Curse gesehen und ich habe den nie so richtig gehört. Oder ey, wer war da noch? So ganz crazy Rapper. Und dann haben wir da Video gedreht. Savas hat einen Koch geholt gehabt, der hat mega Essen gemacht, haben ein bisschen was gegessen. Und so ist dann halt auch das Foto entstanden. Und ich habe mich gefreut, die alle kennenzulernen. Waren alle super Leute. Und der Song, den auch Savas da, oder womit er da gearbeitet hat, ist sein neuer Song, der heißt Durch die Nacht. Vielleicht hast du den Song gehört.
Der ist krass.
Der ist krass, der Song. Ich feier den auch. Und ich war so, ey, Savas, und ich feiere sowieso, dass Savas rappen kann, Digga, wissen wir. Aber manchmal macht er dann halt auch Boom-Bap-Rap und ist ein bisschen anders und hätte doch ein bisschen krasser sein können und so. Aber immer krass, also er liefert immer ab.
Ja.
Und ich so, Savas, der Song ist echt geil, Alter. Und hab mich gefreut, da im Video oder da teilnehmen zu dürfen und dass Savas mich eingeladen hat. Und jetzt auch in 2 Wochen, glaube ich, feiert er seinen 50-jährigen Geburtstag und ist in der Max-Schmeling-Halle. Und dort bin ich auch. Und er will, Bruder, ey, bitte, Bruder, er will, dass ich Mona Lisa mit ihm rappe. Dieser Song. Ach. Ich komm auf die Bühne, leg Hand ans Mic, fang langsam. Digga, ich kann den aber nicht so krass. Ja. Und er wünscht sich das zum Geburtstag von mir. Und das ist, wann ist das? Am 21. Bruder, ich muss einfach Tam Hausaufgaben machen. Ich muss diesen Song einfach lernen. Und ich krieg den nicht auf die Reihe, Alter. Also ich krieg das schon hin, wenn ich will. Ja. Aber Mann, ey, da hat er sich ein Geburtstagsgeschenk auch gewünscht, Alter. Und der, so, und Savage ist King. Savage ist, ich habe viele Leute in der Szene kennengelernt. Und es gibt ganz viele tolle Menschen da draußen in der Deutschrap-Szene. Wirklich gibt es coole Leute. Aber die Deutschrap-Szene ist leider Gottes so, wie sie ist. Und Savage ist einer ganz, ganz da oben so.
Ja.
Menschlich ist er super. Und es macht doch Spaß, sich mit ihm einfach zu unterhalten. Es muss nicht auch immer nur um Musik gehen und ey, zeig mal deinen Song und so, sondern ich quatsch einfach so mit ihm. Er zeigt mir seine Bude oder sagt, ey, komm mal hier nach, er hat in der Nähe von, jetzt habe ich vergessen, auf so einem Berg ein Häuschen, wo er Mucke macht. Komm auch dahin, wenn du willst, wir chillen und so. Und er ist einfach ein cooler Typ. Schöne Grüße an Savage.
Ja, voll nice, voll nice. Ich glaube, das ist voll viel wert oder das macht's dann aus, ne, wenn so, wenn man das Gefühl hat, man redet mit einem Kollegen, was ja auch irgendwie wichtig ist, weil das Personen sind, ne, die können dich auch und deine Gedanken nachvollziehen und umgekehrt.
Ich hoffe.
Und man weiß so, okay, es geht jetzt nicht nur ums nächste Feature oder so, sondern man versteht sich auf einer menschlichen Ebene.
Ey, das gibt's sehr selten, aber wenn es das gibt, wie mit Savage, dann halte ich das in Ehren. Oder wie mit Takt. Takt ist auch ein super Freund von mir und auch ein super Musiker, aber ey, mit ihm macht auch übelst Fun, sich einfach mal über Gott und die Welt zu unterhalten. So, und davon gibt es ein paar Kandidaten und ich hoffe, dass ich das mit Kapi auch in Zukunft kann.
Yes.
Ich hoffe.
Das ist perfektes Schlusswort.
Ja, Mann.
Würde ich sagen.
Hat also, mich sehr gefreut.
Das war wirklich jetzt so, ne? Schauen wir, was wird mit Kapi und mit dir. Ich will auch gar nicht dieses so, wann kommt Berlin lebt 3 und so, weil ich sag dir mal aus Fansicht, ne, am liebsten würde ich mir wünschen, dass irgendwann, egal welches Jahr oder sowas, irgendwann mal aus dem Nichts ein Trailer kommt und dann ist klar so, ey, jetzt kommt Berlin lebt 3, aber ohne dieses davor hin und her, sondern dass es wirklich so diesen Überraschungseffekt hat.
Beide in Smoking, er mit Zigarre, ich mit Zigarette auf klassisch. So, es regnet, wir sitzen in so einem Oldtimer, so ein richtigen Mercedes, so ein richtig mieser Oldtimer, wir steigen aus, seine Tür geht zu, das ist aber nicht so die Tür, die so zugeht, sondern das ist so ein Schuss, buff, meine Tür geht zu, buff, so mäßig.
Ja, Mann, die Vision ist schon da, ey, ich bin gespannt auf alles, was kommt.
Ja, Dicky, ey, es kommt, wie es kommt, wenn es kommt.
Auf jeden Fall, jetzt kommt erstmal dein Buch. Darauf bin ich auch schon sehr gespannt.
Ich hoffe, du hast die vorbestellt.
Noch nicht, werde ich aber machen.
Kriegst auch persönlich ein Autogramm von mir im Buch.
Ey, was auch geil wäre, danke, an die Community eins zu verlosen mit persönlichem Autogramm von dir.
Machen wir sehr gerne. Bleib gesund.
Sehr, sehr cool.
Und schöne Grüße an deinen Kollegen. Und vielleicht kriegen wir ihn auch noch auf die Samra-Seite rüber.
Safe. Ey, wir waren ja zusammen auf dem Heroes-Festival, ne? Da waren wir bei deinem Auftritt. War auch sehr geil. Und
Dankeschön.
Sherwin hat auch krass gefeiert.
Also geil. Er meinte auch, schöne Grüße an Sherwin.
Yes.